Ich bin als Kind hier groß geworden und wir sind also sehr oft hier oben gewesen und haben natürlich auch geguckt, wenn die Belgier Manöver gehabt haben, was da an abgeschossener Munition da noch rumliegt und haben die leeren und auch zum Teil die nicht abgeschossenen Patronen eingesammelt.
Das ist aber ein gefährlicher Spielplatz.
Ach ja, wir haben ja nichts damit gemacht, wir haben die nur gesammelt.
Und dann?
Damit angegeben, wer am meisten.
Die Pokémon von damals.
Ja.
Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung.
Manchmal ist in der Truppacher Heide bei Siegen die Hölle los. Ganze Bereiche stehen in Flammen, dunkle Rauchwolken steigen auf. Und wo vor kurzem noch Heide oder Ginster wuchsen, liegt alles schwarz verkohlt. Oder? Es rollen schwere Planierraupen und Panzer quer durchs Terrain und ziehen tiefe Furchen in den Boden. Die Erde wird gleichzeitig aufgerissen und plattgefahren. Entwurzelte Pflanzen und Erdklumpen liegen verstreut. Wasser aus Pfützen und kleinen Tümpeln spritzt. Was ich mir auf Fotos und in Filmaufnahmen zur Truppacher Heide ansehen kann, wirkt, als wolle hier jemand Krieg gegen die Natur führen. Dabei ist das Gegenteil der Fall, heute zumindest.
Früher war hier Panzerfahrbetrieb, also Panzerfahrübungsbetrieb. Und dadurch sind vor allem durch die, sagen wir mal, schweren Bodenverwundungen vor allem dann die Heideflächen entstanden. Heideflächen und Magerrasen, das sind so mit die wichtigsten Offenlandtypen hier für dieses Gebiet hier.
Manuel Graf, Mitarbeiter der biologischen Station Siegen-Wittgenstein und naturschutzfachlicher Betreuer der Truppacher Heide. Die verdankt ihren Namen übrigens genau dieser brachialen Vorgehensweise.
Naja, die Heide ist eine Pionierart, ne, die auf bestimmte Störungen angewiesen ist. Beispielsweise durch die Panzer oder aber auch durch Feuer oder so. Ne. Vorher ist hier Niederwald gewesen und hier, wo wir jetzt gerade auch stehen, waren hier auch noch Äcker. Bis in die 30er Jahre rein. Ja, dann wurde Stadt Siegen dann in den 30er Jahren eine Garnisonsstadt, ne, und bekam dann auch einen eigenen Truppenübungsplatz.
Und im Grunde beginnt mit dem damaligen Truppenübungsplatz auch die Geschichte, die wir in diesem Podcast erzählen wollen. Darin werden auch Weltpolitik, Europapolitik und Lokalpolitik eine Rolle spielen und immer wieder das bürgerschaftliche Engagement.
Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns ab Samstag 9 Uhr hier auf dem Gelände und jeder bringt Werkzeug mit, um die Birken und den Ginster zurückzuschneiden.
Ich bin dann immer gegen 10 Uhr hingefahren und hatte 2 Kringel heiße Fleischwurst und Brötchen. Das ist auch wichtig.
Das ist total wichtig. Ja, okay.
Mechtelt und Ulrich Lorenz gehören 1993 zum Gründungsteam der Bürgerinitiative Truppenübungsplatz Stopp dem Landschafts- und Naturverbrauch. Ohne sie gäbe es heute keine Truppacher Heide.
Wir haben Plakate gemalt, wir haben Leserbriefe geschrieben, wir haben Politiker eingeladen und diskutiert. Wir haben Versammlungen in den einzelnen Ortschaften gemacht und die Menschen dort informiert darüber, was hier läuft.
Und damit haben wir schon ein paar wichtige Stimmen gehört. Fehlen noch?
Komm, Sam, komm. Komm hier raus, geh da in die Furche, geh dabei.
Der Schäfer Armin Küte.
Komm hier in die Furche, komm. Komm.
Zusammen mit seinen Hütehunden und natürlich seinem Landschaftspflegeteam auf 4 Beinen. Das sind Ziegen und vor allem Schafe.
Das Tier sollte man mal wirklich feiern.
Machen wir. Und wir feiern, dass die NRW-Stiftung seit gut 10 Jahren Teil dieser Geschichte ist. Ihr gehören seit 2016 die Flächen der Truppacher Heide. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur 50. Förderbande-Folge im 40. Jubiläumsjahr der NRW-Stiftung. Ich bin Maria Backer und freue mich sehr, dass bei mir im Studio heute Thomas Hertel von der NRW-Stiftung ist. Er leitet die Abteilung Liegenschaften, bringt eine Menge Einblicke mit. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank.
Herr Hertel, Sie kennen, ich glaube, alle Akteure in der Truppacher Heide persönlich und gut und das Gebiet selbst natürlich auch. Was ist das Erste, das Sie jemandem erzählen, der noch nichts darüber weiß?
Das ist eine wunderbare Parklandschaft mit Heide, ist, wo man schöne Ausblicke hat im Siegerland, wo sehr viel Wald sonst ist, wo man wirklich sonst eigentlich im Wald steht. Und dort hat man einen wunderbaren Blick in die Landschaft, auf Siegen und ja.
Es irritiert ja erstmal, dass ausgerechnet der Ort, der für Zerstörung steht, sowas Schönes wie die Heide hervorbringt. Warum ist dieser Kreislauf nötig? Von Zerstörung, Neubeginn, Wachstum, Zerstörung. Können wir es einmal kurz erklären?
Ja, das liegt in der Natur der Pflanze selber. Die Heide hat die Eigenschaft, dass sie halt sehr dauerhaft ist und einfach wächst und wächst und wächst und dabei aber das vergisst, sich zu verjüngen sozusagen. Also sie verholzt und wächst teilweise in Gebieten, die es nährstoffreich sind, relativ hoch auf. Da gibt es Heide, die wirklich einem bis zur Brust geht. Aber das verarmt dann da durchaus sehr stark. Die braucht dann sozusagen einmal einen Schlag, entweder
vors Kontor.
Genau. Also durch Feuer, durch Mähen, durch militärischen Nutzung war es eben die Panzerketten, die das Ganze immer wieder zermalmt haben. Und dadurch wird die Heide angeregt zu wachsen neu.
Das Gebiet ist rund 300 Hektar groß, richtig?
Ja,
ich habe unterschiedliche Zahlen gehört, aber
knapp
300. Also 3 Quadratkilometer und offenbar ist es auch ein sehr arbeitsintensives Gelände. Wer sorgt heute dafür, dass Offenland und Heide in der Form bestehen bleiben?
Also konkret ist es hauptsächlich der Schäfereibetrieb Köthe, der quasi mit den Schärfen und Ziegen dort die Offenhaltung ja sicherstellt, also durch landwirtschaftliche Nutzung, auch durch Maat. Im zweiten Schritt ist es dann immer die Biostation zusammen mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein, der mit seinem Pflegetrupp dort auch aktiv ist und die Biostation halt als Organisator des Ganzen vor Ort. Ein Auge drauf haben und auch den Schäfer kontrollieren, dass da soweit alles läuft und nichts, ich sag mal, jetzt auch zuwächst. Das ist eine große Aufgabe, die auch schwierig ist, weil die Natur ist da doch sehr agil und da kommt man schwer gegen an. Also man kämpft da sozusagen in ständigen Kampf gegen das Zuwachsen, weil der natürliche Zustand wäre schon ohne Tiere Wald.
Okay.
Und das zeigt sich ständig.
Also ein arbeitsintensiver Bereich. Rollen heute noch Panzer durch?
Ja, also für den Naturschutz, also als wir nennen das eher dann Pflegepanzer, weil der ja quasi jetzt nicht mehr im militärischen Übungsbetrieb ist, sondern rein eine naturschutzfachliche Zielsetzung verfolgt. Aber man kann mit so einer Panzerlafette, was das nur noch ist, den Übungsbetrieb simulieren. Und der Panzer hat den entscheidenden Vorteil, der hat eine unheimliche Bewegungsfähigkeit und das Gewicht und die Geschwindigkeit. Wenn man da mit einem Kettenbagger rumfahren würde, der ähnliche Eigenschaften von der Kette allein hat, würde man Tage brauchen, um die gleichen Effekte zu erzielen, weil der Vergleich dazu eine Schnecke ist.
Okay, also wenn da heute noch sowas durchfährt, dann nur im Dienst des Naturschutzes, dass das schon mal klar ist. Vielleicht gehen wir noch mal in die Historie kurz. Da waren nämlich noch ein paar Lücken. 1930, Siegen ist Garnisonsstadt, haben wir eben gehört, und soll militärisches Übungsgelände schaffen. Das hat damals das Reichskriegsministerium gefordert. Damals gibt es noch gar keine Truppacher Heide, richtig?
Genau, da oben war quasi normale Nutzung, wie es im Siegerland auch ist, hauptsächlich Niederwald, Privatwald wahrscheinlich und vielleicht, Herr Graf hat es ja gesagt, so ein bisschen landwirtschaftliche Nutzung auf der Höhe, aber das kann nur sehr beschränkt gewesen sein.
Ja. Ich habe gehört, diese Landwirte damals sind dann enteignet worden.
Genau, da war das Reich sehr restriktiv. Die haben gesagt, so brauchen wir jetzt. Da unten ist die Garnison, die brauchen Übungsfläche und diese Leute sind wahrscheinlich relativ ansatzlos. Vielleicht auch entschädigt worden sind sie sicherlich damals, aber freiwillig gegangen sicherlich keiner.
Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Auch da spielt die Truppacher Heide tatsächlich eine Rolle. Es war wohl mal so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver, dass dort Lichter aufgestellt wurden, um zu simulieren, dass da eine Ortschaft ist, die wichtig ist, um dann eben von der Stadt Siegen abzulenken. Kriegsende 1945, da gab es ein paar Jahre Ackerbau.
Genau, die Bevölkerung hat dann das Land quasi sofort wieder in die Schlacht genommen, weil sie auch Hunger war, Not war. Genau, das ist wahrscheinlich so, dass dort auch Landwirtschaft betrieben wurde im bescheidenen Rahmen. Allerdings ist aus der Zeit natürlich wenig dokumentiert, weil die Leute hatten andere Sorgen, als was aufzuschreiben.
Genau, dokumentiert ist dann nämlich wieder ab 1951, dass die Belgier übernehmen als Schutz- und Besatzungsmacht und haben da eben auch wiederum einen Truppenübungsplatz. Was bei den Führungen, die ich gemacht habe, immer wieder gesagt wurde, dass wenig oder keine Düngung stattgefunden hat und dass das auch das Entscheidende war.
Auf jeden Fall. Also man kann ja sagen, bei der Historie, die wir gerade erzählt haben, da ist nie intensive Landwirtschaft betrieben worden. Es war hauptsächlich Wald und der Übungsbetrieb hat ja auch nur Fahrbetrieb gehabt letztendlich und Übungsschießen mit Übungsmunition, also kein scharfes Schießen. Dafür ist der Platz viel zu klein. Das heißt auch die Belastung mit Kampfmitteln ist quasi nicht vorhanden oder nur sehr gering. Und die geringe Düngung hat dazu beigetragen, dass das Gebiet in einem sehr naturnahen Zustand ist, der Boden.
Und dieser Zustand hat sich ja immerhin über 60 Jahre dann gehalten durch die Nutzung als Truppenübungsplatz oder militärisches Gelände. Wobei
So ganz naturnah, das ist ja schon ein brachialer Umgang gewesen, der da stattgefunden hat. Also das ist dann ja wieder die Kehrseite. Für den Naturschutz natürlich jetzt super.
Genau, das sieht immer brachial aus. Letztendlich hat es aber viele, also mal Abfallprodukte, nenne ich mal Naturschutz, ist das sehr wertvoll. Gerade wenn man auch sieht, dass die Trupperer Heide war in den 60er Jahren quasi kahl. Das war wie eine Mondlandschaft. Selbst die Täler waren unbewaldet in der Hauptsache. Und diese Waldanteile kamen nur dadurch zustande, dass die Erkenntnis gereift ist, dass wenn es starke Regenfälle gibt, dass alles in Truppach und in den Dörfern drumherum runterfließt, da wirklich Probleme entstehen durch Erosion, dass man zugelassen hat, dass sich Teile wieder bewaldet haben und aktiv auch gepflanzt hat wahrscheinlich.
Ah ja, okay.
Deswegen sind die Höhen zum Übungsbetrieb freigehalten worden und die Täler sind bewaldet. Was jetzt das schöne, ich sag mal, abwechslungsreiche Bild ergibt.
Mhm. Auf unserer Zeitleiste sind wir dann in den Anfang 90ern, da ist der Kalte Krieg vorbei, die Sowjetunion zerfällt und auf dem Truppenübungsplatz bei Siegen verabschiedet sich das belgische Militär. 1993 zieht es ab und diese Zeit ist nun wieder entscheidend für die Truppacher Heide. Darum würde ich jetzt gerne Mechthild und Ulrich Lorenz ausführlicher zu Wort kommen lassen. Die beiden sind damals ganz zentrale Figuren und bis heute eng verbunden mit der Truppacher Heide.
Förderbande unterwegs.
Da ist der Fischbacher Berg. Da waren drei Hochhäuser, da waren sehr viele von den belgischen Streitkräften wohnhaft.
Und auf der Richtung noch 90 Grad sehen Sie den Kindelsberg vom Kreuztal.
Die Finger von Mechthild und Ulrich Lorenz zeigen in diverse Himmelsrichtungen. Mir wird schnell klar, sie wohnen nicht nur in der Nähe, sie kennen hier jeden Stein.
Ich bin als Kind hier groß geworden und wir sind also sehr oft hier oben gewesen und haben natürlich auch geguckt, wenn die Belgier Manöver gehabt haben, was da an abgeschossener Munition da noch rumliegt und haben die leeren und auch zum Teil die nicht abgeschossenen Patronen eingesammelt.
Das ist aber ein gefährlicher Spielplatz.
Och ja, wir haben ja nichts damit gemacht, wir haben ihn nur gesammelt.
Und dann?
Damit angegeben wir am meisten.
Pokémon von damals.
Ja.
Es ist ein Samstagmorgen, Anfang August. Noch angenehme Temperaturen, aber die Hitze liegt schon in der Luft. Wir streifen durch eine sanft geschwungene Landschaft. Hier eine Wildblumenwiese, da einzelne Baumgruppen. Dazwischen Magerwiesen, auf denen immer wieder kleine Ginsterbüsche hochluken. Und dazwischen, ganz zart rosa, die erste Heide, Kaluna vulgaris.
Ja, es ist an zu blühen. Es lohnt sich jetzt hier über die Heide zu gehen. Oder?
Was uns allen auffällt, es ist extrem trocken.
Und normalerweise bleiben irgendwelche Pfützen immer erhalten. Ja?
Aber auch ein Feuchtgebiet, das wir uns genauer ansehen, zeigt keine Spuren von Wasser mehr.
Da sehen Sie noch den Mast.
Spuren des belgischen Militärs sind dagegen noch sehr präsent.
Ja.
Da war das Andreaskreuz, also Vorsicht. Ja. Und wenn die scharf schossen, dann hing da eine rote Fahne. Bloß, wenn die dann schossen, dann war man ja schon hier. Ja. Und weiter hinten im Wald, da konnten sie hergehen und da finden sie auch noch Geschoss im Boden.
Wir bleiben auf den Wegen, das ist ohnehin gewünscht, und setzen uns auf eine der Bänke, die die Bürgerinitiative kurz vor ihrer Auflösung 2013 noch hier platziert hat. Ein guter Ort, um auf die Anfänge zu sprechen zu kommen. Wir springen auch gleich ins Jahr 1993. Der Abzug der Belgier ist gerade angekündigt. Da liebäugelt die Stadt Siegen mit einem Gewerbepark auf dem Terrain. Das sei gut fürs Wirtschaftswachstum und schaffe Arbeitsplätze.
Es wurde auch eine Zahl genannt. Wir brauchen 150 Hektar Gewerbefläche zusätzlich. Für uns, also waren jetzt verschiedene Anwohner hier aus Langenholdinghausen, aus Truppach, aus Seelbach, aus Aalchen, war das nicht nachvollziehbar, weil wir diese Landschaftsform hier einfach kannten und meinten, sie sei schützenswert.
Etwa 10 Leute finden sich zusammen, darunter auch Ornithologen und Botaniker, die schnell das Potenzial der Fläche erkennen und benennen. Und
94 bis 97 wurde dann auch von der LÖPF, dieser Anstalt für Ökologie vom Land, ein Gutachten hier erstellt und da wurden also nachgewiesen über 60 Arten an Pflanzen und Tieren, die auf der roten Liste stehen.
Schon vorher war das Gebiet übrigens von der EU als Schutzgebiet ausgewiesen worden. Im Rahmen der sogenannten Habitatrichtlinie sollten wertvolle und gefährdete Lebensräume erhalten bleiben und entwickelt werden. Die Stadt Siegen wollte davon aber eine Ausnahmegenehmigung erwirken, weil der Bedarf an Industrieflächen so groß sei.
Gleichzeitig hatte sie aber einen Prospekt herausgegeben für mögliche Industriebetriebe zusammen mit der IHK, wo gezeigt wurde, welche Flächen innerhalb der Stadt Siegen denn zur Verfügung standen. Und das waren ganz viele, also Kontra. Und dieses Schreiben kriegten wir in den Griff.
Und organisierten sich kurzerhand einen Termin beim damaligen EU-Kommissar.
Wie hieß der? François Cremer. Dann sind wir da hingefahren und haben dem das unterbreitet. Und das hatte zur Folge, dass die Ausnahmegenehmigung der Stadt Siegen nicht erteilt wurde. Es wurde abgelehnt.
Das war eine knappe Kiste.
Richtig. Und da haben wir aufgeatmet und gesagt, so, jetzt haben wir gewonnen.
Stadt Siegen hat natürlich geschimpft.
Ich sagte der Landrat, die sind illegal nach Brüssel gefahren.
Und da haben sie hoffentlich schallend gelacht.
Ja, ja.
Es ist aber nicht immer zum Lachen, was damals passiert. Im Nachhinein wirkt es eher grotesk. Als endlich klar ist, die Truppacher Heide wird nicht bebaut, stellt sich natürlich die Frage, wer kümmert sich drum? Auch da springen die Ehrenamtlichen mit eigenem Werkzeug und an ihren Wochenenden ein.
Hier sind wir einmal gewesen und haben alles zurückgeschnitten, die Birken und den Ginster, sodass also dann wirklich wieder Offenlandbereich war. Und das haben wir bestimmt 2 oder 3 Jahre. Der Landrat, wie hieß er denn nochmal, hat uns beschimpft als die Ginsterschläger.
Illegale Ginsterschläger oder sowas.
Die Ginstergangster fände ich gut. Haben Sie heute wenigstens so wie eine Ehrennadel der Stadt Siegen und sagt die Stadt heute Danke oder so?
Nee, aber das Gelände sagt uns Danke. Wir sind immer noch sehr froh, dass das so gekommen ist. Wir haben dann im Nachgang allmählich angefangen zu überlegen, was wird mit dem Gelände, sind auch auf die Nordrhein-Westfalen-Stiftung zugekommen. Es hat dann aber doch eine ganze Weile noch gedauert, bis die NRW-Stiftung das Gelände mit übernommen hat, sodass wir dann unseren Verein auflösen konnten.
Und zurück im Studio, wo Thomas Hertel von der NRW-Stiftung auch mit zugehört hat. Da sind jetzt ja immer noch ein paar Lücken in der Zeitachse. 1993 gründet sich die Bürgerinitiative. Erst 10 Jahre später, 2003, gibt es die Entscheidung der EU-Kommission. Und bis dahin, weiß ich, hatte die Bundeswehr das Gelände noch genutzt. Mhm. Weitere 10 Jahre später, 2013, löst sich die Gruppe auf. Und 2016 übernimmt dann die NRW-Stiftung. Wie lief das damals ab? Wer hat das Gelände betreut? Und wie kam es dazu, dass die NRW-Stiftung dann diese Flächen gekauft oder übernommen hat? Erzählen Sie.
2003 ist die Bundeswehr abgezogen. Mhm. Und dann gab es eine Zwischennutzung unter einem Landwirt, der damals Rinder dort gehalten hat. Ah. Und ganz viel Ehrenamt. Der NABU Siegen hat sich sehr stark engagiert, was Lorenzen auch schon beschrieben haben, also dass da sehr stark auch ehrenamtlich gearbeitet wurde, der Ginster zurückgedrängt wurde. Ziel war immer, diesen Lebensraum zu erhalten und nicht zuwachsen zu lassen. Ja. Das ist, der Ginster ist da ein ganz harter Gegner, weil der wirklich sofort loslegt und auch weite Flächen zuwächst. Und den muss man immer stark, ich sag mal, aufpassen und auch zurückschneiden. Und das ist sehr viel Handarbeit gewesen. Die haben da sich da sehr verdient gemacht. Weil zuwachsen heißt ja gleichzeitig, dass auch der naturschutzfachliche Wert sinkt und letztendlich dann auch die Möglichkeiten vielleicht andere Nutzungen, dieses Industriegebiet ist eins davon, dass das wieder ein bisschen, ich sag mal, nach oben kommt. Und um den Wert zu erhalten und das wirklich auch dauerhaft zu sichern, da war halt auch dieser Zwischenzeit, wo noch nicht klar war, was damit wird, auch dieses ehrenamtliche Engagement wesentlich.
Und dann kommt die NRW-Stiftung ins Spiel. Ich nehme an, das war sicherlich auch noch ein Prozess, der dann stattgefunden hat. Man sagt ja nicht, okay, wir übernehmen und dann ist das so.
Erstmal kann man sagen, 2005 gab es diesen ersten Beschluss, dass der Bund das nationale Naturerbe überhaupt erstmal auf der Taufe gehoben hat.
Wichtiges Stichwort.
Genau, das gab dann diesen Koalitionsvertrag, wo das erstmalig aufgenommen wurde. Die erste große Koalition war das. Und dann hat sich das so langsam entwickelt, dass der Bund dann da Flächen reingemeldet hat, sag ich mal. Also der Bund hat gesagt, okay, es sind Flächen entbehrlich, da findet kein Übungsbetrieb mehr statt, die können wir abgeben. Und da gab es dann einen großen Pool. Und da ist auch die NRW-Stiftung in Nordrhein-Westfalen sozusagen vom Land als Ziel benannt worden. Und dann haben wir eben gesagt, gut, diese Flächen, die können wir uns gut vorstellen. Da gehört auch die Truppacher Heide auch dazu. Dann ist, glaube ich, der Vertrag dazu, dass wir die wirklich übernehmen, ist von unserem damaligen Präsidenten Harry Vogtsberger auf dem Petersberg unterzeichnet worden. Und das ist 2012, 13 gewesen. Mhm. Und letztendlich haben wir dann 2016, das haben wir am Anfang schon mal erwähnt, dann diese 3 Jahre hat es noch gedauert, bis man dann diese ganzen Verträge, die dahinter stehen, auch soweit verhandelt und abgeschlossen hatte, dass man dann auch unterschreiben konnte. und der wirkliche Besitzübergang über den Schenkungsvertrag auch notariell festgemacht worden
ist. Das heißt, das hat erstmal nichts gekostet. Die Kosten entstehen dadurch, dass man es jetzt betreut.
Genau, wir haben ja mit dem Bundesforstbetrieb Rhein-Weser, mit Herrn Pesch, dem Revierförster, und der Biostation, Herrn Graf, zwei quasi Verantwortliche vor Ort, die gemeinsam dort arbeiten und gut zusammenarbeiten.
Nun ist ja die Truppacher Heide, das haben Sie eben gesagt, ein nationales Naturerbe. Das ist vielleicht sowas wie ein Naturschutzgebiet plus. Also sie gehört nochmal zu einer besonderen Kategorie von Naturschutzgebiet, oder?
Also das ist keine Schutzkategorie an sich, aber der Bund hat durch die Verträge auch grundbuchlich gesichert, gesagt, was da passieren soll oder was besser nicht passieren soll. Also es ist eine mittelfristige Außernutzungnahme der Waldflächen und es ist eine Fortführung und Sicherung der sehr extensiven Bewirtschaftung der Offenlandflächen, das heißt auch ein Erhalt der wertvollen Offenland-Lebensraumtypen.
Ich weiß, dass 8 Naturerbeflächen im Besitz der NRW-Stiftung sind und einige haben eine militärische Vergangenheit, andere so eine eher sicherheitspolitische, kann man sagen. Wir haben hier schon mal über den Petersberg gesprochen, ist auch eine eigene Folge. Ist das die Bedingung?
Ja, Bedingung ist es ja nicht, aber es ist eine logische Folge. Die militärische Nutzung hat auf großen Flächen die Menschen draußen gehalten, aus Sicherheitsgründen, und hat auch landwirtschaftliche Nutzung nicht zugelassen. Und beides, sowohl der Mensch als auch der Mensch in seinem wirtschaftlichen Handeln, sind oft für die Natur ja ein Problem. Durch, ich sag mal, starke Übernutzung, durch Düngung, durch Beunruhigung. Und das alles gibt es auf diesen Flächen nicht. Und so ein, ich sag mal, eine Heidepflanze, ein Ziegenmelker oder eine Heidelerche, also besonders seltene Vogelarten, mit so einem Panzer können die gut umgehen. Das ist kalkulierbar.
Verrückt, ja.
Ja, es verrückt, aber letztendlich gewöhnen auch die Tiere sich dran. Und manche Pflanzen, wie wir vorhin schon gesagt haben, wie die Heide, brauchen auch gewisse intensive Störungen.
Eins noch, waren andere Naturerbeflächen der Stiftung ähnlich umkämpft und umstritten wie die Truppacher Heide? Das ist fast ein Krimi hier.
Ja, das ist in der Tat eine Besonderheit, weil die anderen Flächen haben das nicht gehabt. Da gab es diese Konflikte in der Form gar nicht. In den anderen Flächen waren die meistens schon akzeptiert, auch kommunal akzeptierte Naherholungsflächen und auch wertvolle Naturschutzflächen. Das war ja in Siegen erstaunlicherweise nicht von Anfang an so.
Ja. Heute wirkt da alles sehr, sehr friedlich in der Truppacher Heide und dabei muss man wirklich sagen, kein bisschen langweilig. Wenn, wie jetzt im August, September, die Heide blüht, ist das natürlich super schön. Aber ich war Mitte Juni auch schon dort. Übrigens ein wirklich lausig kalter Tag, völlig andere Stimmung, aber auch toll.
Die meisten Vogelarten sind jetzt gerade noch aktiv. Also ich höre auch schon einige, also jetzt weit entfernt, zum Beispiel Buchfink. Dann hört man jetzt hier nahe den Zilpzalp, der singt seinen Namen, Zilpzalp, Zilpzalp. Der Baumpieper, auch eine typische Art hier von ja, so Halboffenland, Magerwiesen.
Mit Manuel Graf von der Biostation Siegen-Wittgenstein durch die Heide zu gehen, ist, als würde man neue Ohren bekommen. Mitten im Satz unterbricht er um...
Goldammer.
Wie macht die?
Also Goldammer ist unsere einzigste Ammerart, neben der Rohrammer. Die Rohrammer kam hier früher auch vor, also eine relativ seltene Art. Und dann gibt es auch noch den Ortolan, ne? Und der singt auch ähnlich wie die Goldammer, so. Und das hat Beethoven für die 5. Sinfonie, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe.
Beethovens 5., genau richtig. Kleiner Werbeblock an der Stelle. Wer bei Beethoven hellhörig wird, kann gern mal in die klangvolle Förderbande Folge 42 reinhören. Da sind wir im Beethovenhaus Bonn, auch ein Förderprojekt der Stiftung.
Die Heidelerche hat sich jetzt noch nicht gemeldet, ne? Oder haben Sie die schon gehört?
Ja, just in dem Moment jetzt höre ich eine. Da, die Richtung. Ja, genau, da oben ist eine, sieht man so eine Solitärfichte da in der Fläche. Aha. Und da sieht man ein kleines Vögelchen oben drauf. Ja, zum Singen steigt sie auf, ähnlich die Feldlerche, ne? Und dann singt die über mehrere Minuten.
Die hören nicht wieder auf, ne?
Die hören dann gar nicht auf, genau. Bei der Feldlerche ist das noch schlimmer. Aber man mag darauf achten, ne? Der Gesang. Ein ganz weicher, melodischer Gesang.
Der Heidelerche geht's hier inzwischen richtig gut, sagt Manuel Graf. Der Bestand hat sich erholt. Als naturschutzfachlicher Betreuer der Truppacher Heide kartiert er die Vögel, Schmetterlinge und Amphibien. Er hat auch heute den Kescher dabei, um mir besondere Exemplare zeigen zu können. Aber weder Molch noch Gelbbauchunke lassen sich bei der Kälte blicken.
Wir gucken etwas ratlos auf zwei Pfützen.
Die sind eigentlich prädestiniert dafür, als Fortpflanzungsgewässer für die Gelbauchunke. Weil die braucht Kleingewässer, die regelmäßig auch mal austrocknen, sodass da der Prädationsdruck sinkt. Also beispielsweise Libellenlarven oder Wasserkäfer, die die Larven dann fressen würden.
Die Larven der seltenen Gelbauchunke sind als Futter ziemlich begehrt. Darum laicht sie, strategisch klug, nicht alles auf einmal ab, sondern verteilt es auf mehrere kleine Laichgänge im Jahr. Und zwar bevorzugt in solche Pfützen. Das soll die Chancen für den Nachwuchs erhöhen. Und dann, einige Meter weiter, kommt der Kescher doch noch zum Einsatz. Manuel Graf holt ziemlich lässig zwei Schmetterlinge ins Netz.
Guck mal ganz unten, die Fleckenreihe. Das sind so blau-metallische Tupfer hier. Da sieht man einen blauen Punkt. Und da auch. Das ist der Argusbläuling, der hier vorkommt. Die Raupen, die fressen unter anderem an Besenheide, aber auch am Ginster. Und Argusbläuling heißt er deshalb, nämlich nach der griechischen Mythologie.
Die Geschichte vom Riesen Argus mit seinen 100 Augen ist natürlich legendär. Sogar im Schlaf blieb bei ihm mindestens ein Auge immer offen, heißt es.
Daher Argusbläuling, weil die dunkle Fleckenreihe an der Unterseite, also die schwarzen Punkte, die meisten davon zu sind und ein Teil davon sind auf.
Obwohl es so ein kalt, trüber Tag ist und wir dachten, heute zeigt sich gar kein Tier, gibt es dann doch einiges zu sehen. Außerdem sind wir ja noch mit einer ganzen Schafherde verabredet und mit Armin Küte, dem Schäfer.
Es sind ja große Flächen und hier könnten die jetzt schon den ganzen Tag gehütet werden. Und wenn natürlich jetzt richtig heiß ist, dann ist hier kein Schatten. Dann muss ich gucken, wo ich hier so ein paar Bäume habe. Komm, Sam, komm!
Armin Küte erzählt mir von den Herausforderungen als Schäfer, von Mountainbikern, die quer durch die Schafherde fahren, von Wildschweinen und auch vom Wolf und den Kosten für Schutzzäune. Sein wichtigster Punkt ist aber, dass das Schaf an sich viel mehr Wertschätzung verdient.
Das Schaf zeichnet aus, dass es heute einfach in der Landschaftspflege nicht mehr wegzudenken ist. Die Schafweiden, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte teilweise, wo die Schafe gehütet wurden, es sind Biotope, die sind unvorstellbar, eine hohe Biodiversität, die das Schaf erzeugt. Und in der Landschaftspflege ist es heute nicht mehr wegzudenken.
Während wir reden, machen die Schafe auch schon ihren Job und knabbern an allem, was die Wiese zu bieten hat. Manuel Graf deutet auf ein paar Stare, die sich dazugesellen und die Insekten rund um den Schafskot futtern.
Und bei dem einen oder anderen Star kann man beobachten, da vorne, die setzen sich auf den Rücken von den Schafen drauf. Und da suchen die nach Ektoparasiten, beispielsweise auch Zecken oder so, die dann aus dem Fell dann rauspicken.
Das ist eine schöne Kooperation dann.
Ja, genau.
Hier in der Truppbacher Heide greifen viele Dinge ineinander, die man nicht unbedingt sofort zusammendenkt. Ob es Stare auf Schafrücken sind oder Panzerketten im Naturschutzgebiet. Und genau das macht diesen Ort so besonders. Ja, und Thomas Hertel von der NRW-Stiftung ist immer noch hier im Studio. Wenn Sie jetzt auf diese Entwicklung gucken von der Truppbacher Heide, was denken Sie, was geht Ihnen vielleicht auch nach?
Ich denke, dass wir da eine sehr gute Entwicklung beobachten konnten von dieser Ungewissheit, von dem Übergang, von dem starken, ich sag mal, Ginster- und Wuchsdruck hin zu einem guten, stabilen Zustand mit sehr vielfältigen Nutzungsformen, auch Pflegeformen, ich sag mal, Panzer, Feuer und so, aber hauptsächlich Maat und Schafe natürlich und Ziegenbeweidung. Und dann mal im Wald geht es ja noch weiter, dass wir auch die Reinbestände in Fichte umbauen. Das hat uns auch der Käfer, ich sag mal, in Anführungsstrichen geholfen, dass da auch naturnahe Waldbestände entstehen, langfristig. Es gibt auch Tierarten, die Vogelarten vor allem, die auch so eine Fichte mal ganz gerne haben und das nutzen können.
Heute ist ja das Gewerbegebiet erstmal keine Bedrohung mehr, das ist vom Tisch. Aber dafür gibt es andere Bedrohungen, nämlich die Hitze und die Trockenheit, die ich dort auch erlebt habe. Wie kann sich dieses ja schon sensible Gebiet, wie kann sich das da wappnen?
Das ist eher schwierig. Also gegen den Klimawandel, wenn man wirklich sagt, dass sich das grundsätzlich ändert und wir nicht mal diese, ich sag mal, in der Truppbacher Heide eher guten Niederschlagsverhältnisse haben. Wenn sich das wirklich stark Richtung Trockenheit ändert, dann haben wir da ein Problem, der Erhalt der jetzigen Lebensräume. Es kann natürlich sein, dass sich das in andere Lebensraumtypen mit anderen Pflanzengesellschaften entwickelt. Das muss man dann beobachten. Aber das Gebiet zeichnet sich ja auch dadurch aus, ist eine Höhenlage, dass da auch Quellen. Wir haben insgesamt 7 Quellen im Gebiet und die Bäche, die da entspringen, sind so der Anfang von vielem. Und man merkt aber auch in trockenen Sommern, da kommt nichts. Wenn von oben nichts kommt, dann kann auch der Bach die Quelle nicht auf dem Berg nicht Wasser spenden.
Aber sind Sie eher optimistisch, dass es so eine Resilienz hat, dieses Gebiet?
Also es ist, denke ich mal, maximal, dass wir weitestgehend natürliche Bedingungen im Wald und dass wir auch im Bereich des Offenlandes eine sehr extensive Pflege haben. Die Frage ist nur, wie die Entwicklung wirklich dann läuft und ob sie so dramatisch ist, dass da wird nicht Wüste entstehen da oben. Das wird immer ein, ich sag mal, Lebensraum bleiben, der wertvoll ist.
Sagt Thomas Hertel, Leiter der Abteilung Liegenschaften in der NRW-Stiftung. Vielen Dank, dass Sie uns hier den großen Bogen über das nationale Naturerbe und die Geschichte hier erzählt und erklärt haben und die Rolle der NRW-Stiftung in der Truppacher Heide. Schön, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen.
Danke auch an alle, die zugehört haben. Empfehlen Sie uns gern weiter. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Und wer merkt, ich will mehr NRW-Stiftung in meinem Leben, prima. Ein erster Schritt könnte da sein, Mitglied im Förderverein zu werden. Alle Infos gibt's unter nrw-stiftung.de. Und wer selbst ein gutes Projekt hat und eine tolle Förderin sucht, auch da gilt, bitte melden. Die nächste Förderbande-Folge wird übrigens eine echte Jubiläumsfolge. Im September gucken wir auf 40 Jahre NRW-Stiftung.
Das war Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.